Nun, ich möchte das ganz konkret zeigen. Die Folgen der Verwerfung des Messias, des leidenden Messias, wird beschrieben zum Beispiel in 3. Mose 26, 31. Mose hat das aufgeschrieben um 1600 vor Christus. Gott spricht, und ich werde eure Städte zur Öde machen und euer Heiligtum verwüsten und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Tatsächlich, in der Folge der Kreuzigung Jesu im Jahr 32 nach Christus kam die römische Armee. Im Jahr 70 nach Christus wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Der jüdische Tempel wurde vollkommen verwüstet und in der Folge kam es sogar zum Untergang des Judenstaates. Gegen 1000 Städte und Festungen in Israel wurden durch die Römer verwüstet. Ich lese weiter in 3. Mose 26, und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen sollen. Und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Ab dem Jahr 70 nach Christus, in einem jahrhundertedauernden Prozess, sank das fruchtbare Land Israel ab zu einer unansehnlichen Wüste. Der Höhepunkt war erreicht im 19. Jahrhundert. 1867 besuchte Mark Twain das Land der Bibel, das man damals Palästina nannte. Er sagt, es sei ein Land ohne Perspektive, spärlich bewohnt, ein Land gebrochen ohne Hoffnung. Das war Palästina ein paar Jahre vor der ersten jüdischen Masseneinwanderung, die 1882 beginnen sollte. Ich lese weiter in 3. Mose 26, Vers 33. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her. Ab dem Jahr 70, durch alle Jahrhunderte hindurch, wurde das jüdische Volk zerstreut unter alle 5 Kontinente. Ständig gehasst und verfolgt, sodass wir heute etwa 13 Millionen Tote zu beklagen haben. Von 70 nach Christus bis heute. Jedes Wort hat sich erfüllt. Nun kann man sich fragen, aber was soll eigentlich diese lange Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias? Auch das war beantwortet. Es sollte die große Chance sein für die nichtjüdischen Völker. In Jesaja 49,6, 700 vor Christus, spricht Gott zu Messias: Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Die Botschaft von dem rettenden Messias sollte also in der ganzen Welt verkündigt werden. Und tatsächlich, in den vergangenen 2000 Jahren, wurde die Botschaft von dem Messias Jesus Christus unter allen 5 Kontinenten verbreitet. Millionen von Nichtjuden sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, als ihren persönlichen Erlöser. Sie haben im Gebet ihre persönliche Schuld vor Gott bekannt und das Opfer des Herrn Jesus für sich im Glauben in Anspruch genommen. Während dieser selben Zeit, wo die Botschaft des Messias Jesus unter allen 5 Kontinenten verbreitet wird, ist Israel zerstreut unter allen 5 Kontinenten. Hosea 3, Vers 4 beschreibt das so, und zwar im 8. Jahrhundert vor Christus. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten. Ein staatenloses Volk. Genau so ist es geschehen. Aber heute leben wir in einer ganz besonderen Zeit. Wir sehen, wie Juden aus aller Welt zurückkehren ins Land der Vorväter. Und so sehen wir, also unsere Zeit hat genau damit zu tun, was die Bibel nennt, die Endzeit. Denn wir haben erlebt, wie ab 1882 3 Millionen Juden etwa aus allen 5 Kontinenten zurückgekehrt sind. Das, was 2000 Jahre lang, annähernd 2000 Jahre lang nicht möglich war, ist plötzlich Wirklichkeit geworden. Sie sehen, die Endzeit. Also der Abschluss dieser Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias ist eigentlich eine Periode von bereits 125 Jahren. Seit 1882 kehren Juden zurück. Die Propheten haben viele Details beschrieben, die stattfinden sollen in dieser Endzeit, die eine Periode ist. Und Sie sehen, jeder Strich hier in der Darstellung stellt eine Prophetie dar über die Endzeit, die sich in dieser Zeit der Rückkehr der Juden bereits erfüllt hat. Und schließlich wird dann der Messias selber kommen. Im Moment schreibe ich ein Buch, in dem ich etwa 150 Prophezeiungen zusammenstelle, die Bezug haben auf die Endzeit, die sich aber alle seit 1882 erfüllt haben. So können wir beweisen, dass wir in der Endzeit leben, und 60 Punkte werde ich jetzt vortragen. Aber wenn ich sage, die Endzeit ist eine Periode, so muss ich gerechterweise sagen, auch die Anfangszeit war eine Periode von nämlich 135 Jahren. Nicht wahr? Vor 2000 Jahren, um die Zeitenwende, das werde ich heute im zweiten Vortrag heute Abend noch genauer erklären, wurde Jesus Christus geboren. In der Folge wurde das jüdische Volk ab dem Jahr 70 aus dem Land herausgerissen und unter die Völker zerstreut. Und so haben sich viele, viele Prophezeiungen erfüllt im Zusammenhang mit dem Kommen des Herrn Jesus Christus, mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels, der Verwüstung des Landes und schließlich im Jahr 135 beim zweiten Krieg der Juden, der Römer gegen die Juden, da kam es zum endgültigen Untergang des Staates Israel. Und damit begann die Zeit der Zerstreuung und der Staatenlosigkeit. Also die Anfangszeit war eine Periode, die Endzeit ist auch eine Periode. Nun gehen wir 60 Punkte miteinander durch. Den ersten habe ich eigentlich schon vorbereitet. Erstens, Rückkehr der Juden, 1882 bis 2007. In Ezekiel 36, 24 verspricht Gott im 6. Jahrhundert vor Christus an das Judenvolk gerichtet: Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Wir sind Augenzeugen, meine Damen und Herren, dass 3 Millionen Juden zurückgekehrt sind aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern. Wo gibt es in der Weltgeschichte eine Parallele zu diesem Ereignis? Also bereits diese Voraussage ist nicht irgendwie eine Voraussage, die sich schon so alle 50 Jahre vielleicht mal wiederholt, ja? Oder sagen wir 100 Jahre. Nein, es ist in dieser Weise etwas absolut Einzigartiges. So auch der zweite Punkt, Wiederbelebung des Hebräischen, 1881 bis 1922. Jesaja 19 ist ein Kapitel über die Endzeit, und zwar mit Bezug auf Ägypten. Da wird dann schließlich gesprochen über die Zeit, wenn der Messias hier auf Erden König sein wird. Und da steht in Vers 18, zu jener Zeit werden sogar 5 ägyptische Städte die Sprache Kanaans, das ist Hebräisch, sprechen. Da konnte man ein Problem haben früher. Hebräisch wurde ja zur Zeit Jesu noch gesprochen, nebst Aramäisch. Und auch viele konnten Griechisch reden. Aber mit dem Untergang des Judenstaates im Jahr 135 ging Hebräisch als gesprochene Sprache in der Folge unter. Diese Sprache wurde nicht mehr im Alltag gesprochen, nur noch für Gebete verwendet und für das Bibellesen des Alten Testaments, als Sprache der Synagoge. Aber es wurde eine tote Sprache, so tot wie Latein. Aber wenn die Bibel recht haben sollte, dann würde ja die Sprache Kanaans, ein anderer Name für Hebräisch, nicht wahr? Abraham, als er ins Land kam, vor 4000 Jahren ins Land Kanaan, übernahm die Sprache der Kanaaniter. Und so wurde diese Sprache die Sprache der Juden. Aber auch die Sprache, die Dialekte der Kanaaniter, sie sind alle untergegangen. Die Sprache Kanaans wurde nicht mehr gesprochen. Aber wenn die Bibel recht haben sollte, dann müsste die Sprache ja wieder auferstehen, denn die soll ja gesprochen werden in der Zeit des Messias. Hier sehen Sie Eliezer ben Yehuda, 1858 bis 1922. Er kam aus Litauen und sagte sich, als er 1881 in Palästina sich einzurichten begann, die Juden hier, die sollten nicht Jiddisch sprechen oder Russisch oder Arabisch. Die sollten alle wieder die Sprache der alten Propheten reden. Und so begann er Schulunterricht zu geben auf Hebräisch. Die strenggläubigen orthodoxen Juden, die Schwarzgekleideten, waren ganz dagegen, dass er, wie sie meinten, ihre heilige Sprache so entweihe für alltägliche Dinge. Er wurde gesteinigt. Er wurde wiederholt aus der Synagoge ausgeschlossen. Aber er zog das durch. Und in den 1920er Jahren war Hebräisch, diese warmkehlige Sprache der alten Propheten, wieder eine gesprochene Sprache in den Gassen von Jerusalem. Sie sehen hier seine Zeitung Hatzvi, die er herausgab. Er hat neue Wörter aus dem Hebräischen heraus, wenn irgendwie möglich, gebildet für das moderne Leben. Und mit dieser Zeitung hat er den Erwachsenen in Israel beigebracht, wie man Hebräisch spricht in der heutigen Zeit. Und man hat auch Kindergartenunterricht gegeben. Sie können sich vorstellen, die Kinder, die da Hebräisch unterrichtet wurden, die kamen heim und sagten zum Beispiel, Shalom ima, Shalom abba, ma nishma, ze kacha yafe, le tzachek im yaladim acharim, began ha yaladim. Und so haben sie den Eltern beigebracht, wie man Hebräisch spricht. Also, es ist noch nie geschehen in der Weltgeschichte, dass eine tote Sprache nach über 1000 Jahren wieder zum Erleben erweckt wurde. Aber in Verbindung mit dem Hebräischen ist das tatsächlich geschehen nach etwa 1600 Jahren. Das ist unser zweiter Punkt. Ja, jetzt müssen wir uns beeilen. Drittens, Landkäufe, 1882 bis 1940. Die ersten Jahrzehnte der jüdischen Wiederbesiedlung des Landes der Väter waren gekennzeichnet durch umfassende Landkäufe. Juden kauften hauptsächlich von arabischen Großgrundbesitzern in Beirut und Damaskus kaputtes, zerstörtes Land ab. Malaria verseuchte Sümpfe für völlig überhöhte Preise. Aber sie kauften es ein. Und da erfüllte sich Jeremia 32, Vers 44. Ein Kapitel, das über die Endzeit spricht. Man wird Felder um Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und sie versiegeln und Zeugen nehmen im Land Benjamin und in den Umgebungen von Jerusalem und in den Städten Judas, sowohl in den Städten des Berglandes als auch in den Städten der Schefela und in den Städten des Negevs. Denn ich werde ihr Schicksal wenden, spricht der Herr. Also diese Landkäufe waren ganz klar vorausgesagt. Vierter Punkt. Es wird sogar gesagt, wo genau. Jeremia fokussiert seinen geografischen Blick auf das, was zu seiner Zeit Klein-Israel war, um 600 vor Christus. Hier sehen Sie Judäa. Er sagt, im Land Benjamin. Nun, das Stammesgebiet von Benjamin, das ist bekanntlich, war bekanntlich nördlich von Jerusalem. Und Sie sehen hier schwarz eingezeichnet, ein riesiges Gebiet wurde gerade zwischen Ramallah und Jerusalem gekauft, im Land Benjamin. Das ist Punkt 4. Fünftens, in Jerusalem und in den Umgebungen von Jerusalem. Sie sehen, das ist eine Zone A. Da wurde ganz umfassend rund um die Altstadt von Jerusalem herum, wurde alles da aufgekauft. Sechstens, Landkäufe im Gebirge von Judäa. Ja, Sie sehen, das Gebirge, das Bergland, verläuft in Israel so von Norden nach Süden, über Jerusalem nach Hebron. Und Sie sehen genau da, zwischen Jerusalem, Bethlehem und Hebron wurde Land aufgekauft im Gebirge. Siebter Punkt, in der Schefela. Die Schefela, das bedeutet Niederung, aber es bezeichnet speziell geografisch die Niederung, das Tiefland gegen das Mittelmeer hin. Ja, hier die judäischen Berge und hier das Tiefland, die Schefela. Und Sie sehen, das sind Zonen A und B, riesige Gebiete, die aufgekauft wurden, da südlich von Tel Aviv und Jaffa. Achter Punkt, Landkäufe im Negev und in den Städten des Negevs. Negev bedeutet Süden, aber die Südgegend Israels. Da, wo die Wüste beginnt, südlich von Beersheba. Und Sie sehen, genau da, südlich von Beersheba, wurde umfangreich Land gekauft und auch weiter in der Wüste. Und hier zwischen Rapha und Beersheba. Jeder Punkt hat sich erfüllt. Und wir können das sehr schön nachvollziehen mit dieser wissenschaftlichen Karte von Sir Martin Gilbert. Neuntens. Wiederaufbau alttestamentlicher Städte. Amos 9, Vers 14. Gott sagt, und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Merken Sie wieder diesen Ausdruck, Schicksal wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen. Wir sind Zeugen, wie alttestamentliche Städte heute moderne Städte mit pulsierendem Leben sind. Zehntens, Weinberge und Wein. Ich lese gleich weiter in Amos 9. Da steht nicht nur, und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen, sondern und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken. Als 882 die ersten russischen Juden kamen, weil sie verfolgt wurden unter Zar Alexander III., da setzte sich Baron de Rothschild von Frankreich in Verbindung mit ihnen und er sagte, ihr müsst Weinstöcke mitnehmen und in Palästina pflanzen. Nicht wahr? Die Weinberge spielten ja im Alten Testament eine ganz alltägliche Rolle in der Landwirtschaft. Aber durch die islamische Eroberung des Landes Israel, kurz nach dem Tod von Muhammad, da kamen die Muslime von Saudi-Arabien und haben alles erobert. Da, ab 638 nach Christus, wurde die ganze Weinbaukultur eigentlich zerstört durch die Muslime. Für 1300 Jahre, ja, fast. Und dann kamen diese russischen Juden mit Weinstöcken aus Frankreich, Baron de Rothschild, das war ja der große Mann für den Bordeaux-Wein, nicht wahr? Und die haben begonnen, das wieder aufzubauen. Ab den 1980er Jahren gelang dann in der Landwirtschaft Israels der Durchbruch. Israel hat für seine Weine mehrere Goldmedaillen bekommen für höchste Qualität, die es gibt im Nahen Osten. 11. Obstplantagen. Ja, es steht nicht nur und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, sondern auch und deren Obstplantagen anlegen und deren Frucht essen. Israel ist heute ein Land für Zitrusfrüchte und viele andere Früchte. Wenn Sie denken an Jaffa, Orangen und so weiter. Bis zu 900.000 Tonnen können im Jahr geerntet werden. Also ganz eindrücklich. Wenn Sie Jaffa-Orangen gegessen haben, da haben Sie erfüllte Prophetie im Gaumen genossen. Punkt 12. Weltweiter Früchteexport. In Jesaja 27,6 steht, in Zukunft wird Jakob Wurzel schlagen, Israel blühen und knospen. Und sie wird mit Früchten füllen die Fläche des bewohnten Festlandes. Nun, es ist so, dass Israel zum Beispiel Zitrusfrüchte, aber auch anderes exportiert. Weltweit. Etwa ein Drittel der Ernte wird ins Ausland verfrachtet. Und so wird tatsächlich die Fläche des bewohnten Festlandes mit Früchten gefüllt. Es gibt übrigens in Jesaja noch eine andere Prophetie, wo es heißt, dass Israel wird mit fremden Weinreben in Israel wieder aufbauen. Und Sie haben gesehen, im Punkt vorher, diese Weinstöcke, die sind tatsächlich aus Frankreich gekommen. Und in der jüngeren Vergangenheit hat man sie ganz speziell unterstützt von Kalifornien aus. In Kalifornien ist ja auch der große berühmte Wein, stammt ja auch von einem Nachkommen von Baron de Rothschild. Ja, 13. Punkt, die Wüste blüht auf. Hesekiel 36, Vers 34. Und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Zum Beispiel vor den Augen von Mark Twain. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Diese russischen Juden haben begonnen, Landwirtschaft zu betreiben, obwohl die meisten Intellektuelle waren. Das könnte ja schief gehen, oder? Ist aber gut gegangen. Man hat dann in der Folge Kibbutze, man sagt auf Hebräisch Kibbutzim, aufgebaut und Moschawim, sozialistische Genossenschaftssiedlungen. Und so hat man das kaputte Land in ein fruchtbares Land umgewandelt. Und es ist so schön, wenn Israel-Besucher zum ersten Mal kommen, wie sie staunen über diese Blumen. Israel ist ein Land, das heute Schnittblumen exportiert. Ich habe vor einiger Zeit darüber gesprochen in Holland und ich muss Ihnen sagen, ihr seid nicht die Einzigen, ja? Also ganz eindrücklich, man hat etwa 240 Millionen Bäume gepflanzt. Und dadurch hat sich natürlich das Klima verändert, sodass eben viel mehr wieder der Regen kommt. 14. Punkt, Gründung des Staates Israel. 14. Mai 1948. Ich war jahrzehntelang haben die Juden einfach so gesiedelt. Aber sie haben keinen Staat gehabt. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat die UNO beschlossen, jetzt müssen die Juden unbedingt einen Staat haben. Und so kam es als direkte Folge der Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg. Das hat für eine kurze Zeit bei der Weltmehrheit in der UNO Mitleid für die Juden geweckt. Und als direkte Folge davon wurde am 14. Mai 1948 der Staat gegründet. An einem Tag wurde plötzlich aus diesem Volk in Palästina der Staat Israel. Jesaja 66, 8. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren werden? Ja, sagen Schweizer, ist ja bei uns auch geschehen am 1. August 1291. Aber wir müssen da noch weiterlesen in Jesaja. Und das ist unser Punkt 15. Gründung des Staates Israel inmitten kriegerischer Ereignisse 1948. Es steht hier nicht nur, kann eine Nation mit einem Mal geboren werden, sondern denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Wehen sind sehr, sehr schmerzhaft. Ich habe das 6-mal erlebt. Also meine Frau natürlich, ja klar. Aber ich habe ja mitgekämpft und mitgelitten. Und als ich einmal Nierensteine hatte, da wurde mir dann auch in der Folge erklärt, das ist so etwa der Schmerz bei der Geburt. Ja? Und bei den Männern, da wollen die im Spital gleich mit Morphin kommen. Ja? Also schon eindrücklich, ja, wie schmerzhaft das ist. Ja, diese Staatsgründung fiel hinein in schreckliche kriegerische Ereignisse davor und danach. Danach fand sogar der totale Krieg der islamischen Welt gegen Israel statt, wo man Israel vollkommen von der Landkarte auswischen wollte. Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. 16. Punkt, die Eroberung Zions, 7. Juni 1967. Zion ist eigentlich in der Bibel die Bezeichnung für den Tempelberg in Ostjerusalem. Das ist das Wichtigste für Juden im Land Israel. Und deshalb nennt man manchmal auch ganz Jerusalem Zion. Die UNO hatte ja in der Novemberabstimmung 1947, also vor 60 Jahren, beschlossen, ein Judenstaat soll entstehen, aber der Tempelberg Zion soll nicht den Juden gehören. Auch Ostjerusalem nicht, sondern das soll internationalisiert werden. Und dann kam der totale Krieg. Jordanien unter Mithilfe von Irak, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen schaffte es, Ostjerusalem an sich zu reißen mit dem Tempelberg und dann wurde die Stadt durch eine Mauer, so wie Berlin, abgetrennt, sodass kein Jude mehr zum Tempelberg gehen durfte. Das blieb dann so für Jahre. Aber 1967 versuchte die islamische Welt, hochgerüstet durch die Sowjetunion, zum zweiten Mal Israel vollkommen auszuradieren. Und das war für Israel, für die Regierung, die Genehmigung, jetzt holen wir den Tempelberg. Sonst hätten die das nicht gemacht. Aber die wollen uns ausrotten, so wie die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Das gibt uns die Genehmigung für den Tempelberg. Und so kam es zum Sechstagekrieg. Nach 6 Tagen war Ruhe an allen 3 Fronten und der Tempelberg war wieder in der Hand der Juden. Zum ersten Mal seit dem Jahr 70. Und da erfüllte sich eben Psalm 126. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, da waren wir wie Träumende. Sehen Sie diese Fallschirmspringer der israelischen Armee, die 1967 den Tempelberg an diesem Mittwoch erobert hatten. Auf dem Tempelberg. Wie Träumende. Und genauso wie es steht in Vers 2. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ich mag mich erinnern als Kind, wie die Erwachsenen gesprochen haben. Das war Gottes Hand. Was da geschehen ist, also einen solchen Blitzkrieg, in 6 Tagen eine totale Übermacht, geschlagen an 3 Fronten, das haben wir noch nie gesehen. Der Herr hat Großes an ihn getan. Der Herr hat Großes an uns getan, wir waren fröhlich. 17. Punkt, das Ziel der Feinde, die Auslöschung Israels. Auch das war in der Bibel prophezeit. Der Endzeitpsalm 83 ist ein Gebet. Ich lese ab Vers 1. Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht stille, o Gott. Denn siehe, deine Feinde toben und deine Hasser erheben das Haupt. Gegen dein Volk machen sie listige Anschläge und beraten sich wider deine Geborgenen. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Sowas hat sich in der früheren Geschichte nie ereignet. Erst ab 1948, da kam der erste totale Krieg gegen die Juden. Die islamische Welt machte einen zweiten Krieg, totalen Krieg, 1967. 6 Tage Krieg. Und einen dritten Versuch starteten sie 1973 als ein hinterhältiger Überraschungsangriff. Und auch da haben sie wieder verloren. Aber 3-mal haben sie es wirklich versucht, Israel vollkommen auszuradieren, so wie das hier geschrieben ist. 18. Bündnis der Feinde Israels, die Arabische Liga. Wenn wir weiterlesen im Psalm, dann wird erklärt, diese Feinde, die die Totalauslöschung wollen, die schließen zusammen einen Bund, eine Liga. Lateinisch Liga ist dasselbe wie Deutsch Bund. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen. Sie haben einen Bund gegen dich gemacht. Im März 1945 haben die Länder rund um das heutige Israel her einen Bund geschlossen. Die Arabische Liga. Das Ziel dieser Liga, dieses Bündnisses war, zu verhindern, dass je ein Staat Israel gegründet wird. Sie konnten es aber nicht verhindern. Dann haben sie ab dem 15. Mai 1948 versucht, diesen Staat auszulöschen. Das war das Hauptziel der Arabischen Liga in den weiteren Jahren. 19. Punkt. Wer sind diese Feinde, die diese Liga, diesen Bund gemacht haben? Ja, lesen wir Vers 6. Die Zelte Edoms. Und die Ismailiter, Moab und die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, Philistäer samt den Bewohnern von Tyros. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Natürlich benutzt der heilige Sänger, der Psalmist, die Namen aus der alten Zeit. Aber wir wissen ja ganz genau, Edom, das war ein Volk im heutigen Südjordanien. Moab, Mitteljordanien, Ammon, Nordjordanien. Der Hauptstadtnamen Amman kommt noch von Ammon. Ammon und Moab, das waren die Söhne von Lot, das waren die Stammväter dieser zwei Völker. Darum heißt es hier, sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Also hier haben wir einen Hinweis auf Jordanien. Jordanien war eines der Gründungsmitglieder der Arabischen Liga 1945. Heute gibt es da 22 Nationen, aber die Gründer waren gerade die Länder direkt um Israel her. Nummer 1, Jordanien. Jetzt Nummer 2, das ist unser Punkt 20, Saudi-Arabien. Ja, Vers 6 sagt, die Ismailiter. Die Ismailiter sind arabische Stämme im heutigen Saudi-Arabien. Muhammad, der Stifter des Islam, bezeichnet sich ja selber als ein Nachkomme von Ismail. Saudi-Arabien war auch ein Gründungsmitglied der Liga. 21. Syrien. Hier im Text steht die Hageriter. Nun, die Hageriter sind ein Stamm, der früher siedelte im Gebiet des heutigen Syrien. Und somit haben wir mit diesem Namen einen Hinweis auf das Gebiet von Syrien. 22. Libanon. Ja, wir haben gelesen von Gebal und Tyrus. Das sind zwei Städte. Tyrus, die Hisbollah-Stadt im Südlibanon. Und Gebal, arabisch Jibail, das G wird weich ausgesprochen, Jibail, das ist diese Stadt, die früher Byblos hieß, auch im nördlichen Libanon. Also es wird hier auf das Gebiet von Nord- und Südlibanon hingewiesen. Libanon, auch ein Gründungsmitglied der Liga. 23. Amalek. Amalek war ein Volk, das nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten von der Sinai-Insel her, Halbinsel her kam, dort Krieg führte mit den Israeliten und offensichtlich ging dieses Volk dann weiter und hat Ägypten erobert, das wegen den 10 Plagen unter Mose völlig am Boden lag. Wir haben nämlich außerbiblische Berichte von einem Volk, das nach dem Auszug der Israeliten Ägypten eroberte und Städte einäscherte, Tempel zerstörte und die Herrschaft übernahm. Und so weist Amalek hin auf das Gebiet von Ägypten. 24, Gazastreifen. Ja, wir lesen hier von Philistäa. Philistäa nun ist in der Bibel der Name für das Philisterland am Mittelmeer, das Gebiet von Gaza, Aschkelon, Ashdod und so weiter. Ja, und warum wurde die Liga gegründet? Um eben den Philistern, den modernen Philistern, aus dem Gazastreifen und darüber hinaus zu helfen gegen Israel. Und schließlich 25, Nordirak, Assur. Hat sich ihnen angeschlossen. Assyrien war ein Reich im Altertum, das ein Kerngebiet hatte im heutigen Nordirak, wo sich auch die Überreste der alten Stadt Ninive befinden. Und Irak war mit ein Gründungsglied der Arabischen Liga. Ja, Sie sehen also, jeden Punkt können wir nachvollziehen. Das ist so eindrücklich. 26 und 27 nehme ich gleich zusammen. Flucht und Auszug der Juden aus dem Irak. 1941 gab es noch eine jüdische Gemeinschaft im Irak von etwa 150.000 Juden. Aber weil damals der Irak verbunden war mit Nazi-Deutschland, kam es in Bagdad zu einer Massenabschlachtung der Juden. Das hat die Juden so erschüttert, dass Tausende begannen, aus dem Irak geheim hinauszufliehen. Die Regierung des Irak versuchte das zu verhindern. Sie kamen trotzdem durch. Tausende gingen hinaus, eine richtige Flucht über Jahre hinweg. Aber 1950 gab die irakische Regierung plötzlich offiziell die Erlaubnis, alle Juden, die ausziehen wollen, dürfen gehen. Und in den nächsten 2 Jahren sind dann 104.000 Juden ausgeflogen worden. Eine sagenhafte Aktion. Und am Vorabend des Golfkrieges 1991 waren praktisch keine Juden mehr im Irak. Vielleicht noch etwas mehr als 100 Juden. Die ganze jüdische Gemeinschaft, die da seit Jahrtausenden war, war draußen. Nun, in Jeremia 50 und 51 wird über die Endzeit gesprochen von Babylonien. Ich muss erklären, Babylonien war ein Reich, dessen Kerngebiet im heutigen Südirak lag. Bis nördlich etwas über Bagdad hinaus. Und nun steht in Jeremia 50, 8 an die Juden gerichtet. Flieht aus Babylonien hinaus. Aber dann in der nächsten Verszeile. Und zieht aus dem Land der Chaldäer aus. Das Land der Chaldäer ist das gleiche wie das Land Babylonien. Fliehen und ausziehen. Beides hat sich erfüllt. Jeremia 51, 6. Flieht aus Babylonien hinaus und rettet an jeder sein Leben. Werdet nicht vertilgt wegen seiner Ungerechtigkeit. Denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt ihr ihm. Sie sollen also fliehen, bevor eine Katastrophe kommt. Und das ist nun Punkt 28. Flucht und Auszug vor der Katastrophe über Irak. Werdet nicht vertilgt wegen seiner Ungerechtigkeit. Denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt er ihm. Und so kam 1991 die Katastrophe des Golfkrieges. Unter der Führung der UNO wurde ein grauenhafter Krieg geführt. Das Land wurde zusammengeschlagen mit 100.000 Luftangriffen. Das war damals alles unter Zensur. Wir stellen uns nicht vor, was die UNO angerichtet hat damals. 29. Armee vom Ende der Welt her gegen Irak. 1991. In Jesaja 13 und 14 wird auch über die Endzeit von Babylonien gesprochen. Und da steht in Kapitel 13, 4 am Schluss, der Herr der Heerscharen mustert ein Kriegsheer. Aus fernem Land kommen sie. Vom Ende des Himmels, der Herr und die Werkzeuge seines Grimmes, um das ganze Land zugrunde zu richten. Wo ist eigentlich das Ende des Himmels? Das Ende der Welt? Das ist ein bisschen schwierig bei einer Kugel, ja? Ja, aber schauen Sie, wie sieht unsere Weltkarte aus? Natürlich so, dass das, was für uns am wichtigsten ist, im Zentrum ist. Europa, ja? Und darum ist Amerika zusammen mit Alaska, das ist das Ende der Welt, da oben. Argentinien ist das Ende der Welt, da unten. Australien auf der anderen Seite. China und Japan, da oben. Und so weiter. Ja, in Gottes Sicht ist das wichtigste Land nicht Europa, sondern Israel. Und darum können wir die Karte gleich ein bisschen so lassen, ja? Also von Israel aus sind das wirklich die Extreme. Hier, Norden, Südamerika, Australien und so weiter. Also, die meisten, etwa 500.000 Soldaten, kamen aus den USA. Aber sie kamen, wie Sie sehen auf der Karte, auch aus Argentinien, auch aus Australien, aus allen 5 Kontinenten. 30. Zerstörung des Irak. 1991. Ja, wir haben ja gelesen in Vers 5, sie kommen, um das ganze Land zugrunde zu richten. Wie gesagt, die UNO hat das geleitet, dieser Krieg mit 100.000 Luftangriffen während 40 Tagen. Kriegslärm auf den Hügeln. Die Vereinigten Völker unter der UNO-Aufsicht haben sich ja versammelt vor dem Golfkrieg in Saudi-Arabien. Das Ziel war, Saddam Hussein aus Kuwait hinauszuschlagen. Sie haben so getan, als würden sie ihn vom Meer her angreifen. Mit einem Scheinangriff. Saddam Hussein hat seine Soldaten da auf das Meer gerichtet und dabei kam dann der Angriff vom Rücken her. Also die Armee machte viele solche verschiedene Fronten. Die allermeisten gingen in den Südirak hinein und diese ganzen Truppen mit ihren Militärfahrzeugen gingen über die Hügel des Südirak mit gewaltigem Getose natürlich. Dann drehten sie ab nach Süden und stürzten Saddams Armee in den Rücken. Andere gingen ja direkt hinüber nach Kuwait. Und nun lesen wir Jesaja 13, Vers 4. Horch, ein Lärm auf den Hügeln, wie von einem großen Volk. Horch, ein Kriegslärm von Königreichen versammelter Nationen. Ja, das ist unser Punkt 32, Versammlung vieler Nationen. Es ist wie ein Volk, aber in Wirklichkeit waren das 34 Nationen aus allen 5 Kontinenten mit 660 Soldaten insgesamt. Und da lesen wir, horch, ein Kriegslärm von Königreichen versammelter Nationen. 33. Eroberung Babyloniens, ein Schock für die Welt. 2003. Nach 12 Jahren kam es zu einem zweiten Krieg. Aber da wollte die UNO nicht mehr mitmachen. Amerika wollte eingreifen. Es kam ein langes Hin und Her. Und schließlich hat Amerika mit all den Nationen, die wollten, den Krieg geführt. Plötzlich war das ein Schock für die Welt. Selbst für diese Nationen, die früher mitgemacht haben, 91. Da sind Millionen von Menschen auf die Straße gegangen und haben gesagt, die Amerikaner, die sind vollkommen verrückt. Was wollen die? Die machten das Gleiche, was sie schon 12 Jahre vorher gemacht haben. Aber es musste so kommen. Jeremia 50, 22. Kriegslärm im Land und große Zertrümmerung. 30.000 Luftangriffe. Wie ist Babylonien zum Entsetzen geworden unter den Nationen? Alle, die auf der Straße waren, haben das erfüllt. 34. Die Eroberung Bagdads. Ich muss kurz erklären, Saddam Hussein betrachtete sich als der zweite König Nebukadnezar. Solche Darstellungen hat er aufgestellt im Irak. Das ist Saddam, das ist Nebukadnezar, der König von Babylon vor 2600 Jahren. Dazwischen die Stadt Babylon, die Saddam Hussein zum Teil eindrücklich restaurieren ließ. Er sagte, ich bin der zweite König von Babylon. Mein Ziel ist es, dasselbe zu tun wie Nebukadnezar. Er hatte zu seiner Zeit den Judenstaat zusammengeschlagen. Und so wurde er immer nervöser, je älter er wurde. Ja, jetzt lesen wir. Ja, hier das Stadttor von Babylon und darüber diese riesige Saddam-Attrappe. Ich bin der König von Babylon. Ja. 2003 kam plötzlich die Meldung, die Truppen der Alliierten mit Amerika haben Bagdad umzingelt und erobert. Sind vorgestoßen bis ins Zentrum. Das war eine Überraschung für die Welt. Ich war im ersten Golfkrieg, wurde der Irak überhaupt nicht erobert. Im zweiten Golfkrieg wurde er erobert. Jeremia 51, 31. Ein Läufer läuft dem anderen entgegen, und er bot dem Boten, um dem König von Babylonien die Botschaft zu bringen, dass seine Stadt von allen Seiten her eingenommen ist. 35. Tigris-Übergänge besetzt. Das lese ich weiter. Und die Übergänge sind besetzt. Die Alliierten haben die Tigris-Übergänge in Bagdad erobert, besetzt. 36. Die Paläste sind ausgebrannt. Jeremia 51, 32. Und die Übergänge sind besetzt und die Paläste hat man mit Feuer ausgebrannt. Und die Soldaten sind erschrocken. Haben Sie die Bilder gesehen, 2003? Wie Saddam-Paläste brannten, in Flammen standen. Falls in Ihrer Bibel hier steht, die Teiche hat man ausgebrannt, hebräisch Agamim an dieser Stelle, bedeutet laut Wörterbuch Palast, Festung, Teich. Ja, es waren natürlich nicht die Teiche, die gebrannt haben, aber die Paläste haben gebrannt. 37, plötzliches, vorläufiges Ende der Kämpfe. Man hat gedacht, das geht ganz lang. Diese Eroberung, das schafft man nicht. Aber nach 25 Tagen war die Eroberung vorbei. Vielleicht haben Sie den Spiegelartikel Dezember 2003 gelesen. Ein irakischer Offizier erzählt, wie er im Krieg war. Und dann plötzlich, eines Tages, kam ein Teil der Soldaten nicht mehr. Am nächsten Tag noch weniger und so weiter, bis er praktisch oder ganz allein stand. Die waren alle abgehauen. Jeremia 51,30. Babyloniens Helden haben aufgehört zu streiten. Sie sitzen in den Festungen, versiegt ist ihre Kraft. Sie sind zu Frauen geworden. 38, die Schutzräume bombardiert. Ich lese gleich weiter. Man hat ihre Wohnungen angezündet. Die Wohnungen der Helden, das sind die Schutzräume. Ihre Riegel sind zerbrochen. 39, Babyloniens Reichtum in der Hand seiner Feinde. Sagen Sie, das haben wir ja immer gewusst. Die wollen das Öl. Was heißt da immer gewusst? Seit 2003 hat man das gedacht, oder? In der Bibel steht das schon vor 2600 Jahren. Jeremia 50, Vers 10. Und Chaldea, ein anderer Name für Babylonien, wird zum Raub werden. Alle, die es berauben, werden satt werden, spricht der Herr. 51, 13. Gott spricht zu Babylonien, zum Land zwischen Tigris und Euphrat, die du an vielen Wassern wohnst, reich an Schätzen bist. Zweitgrößtes Erdölvorkommen der Welt. Dein Ende ist gekommen, das Maß deines Raubes. Noch eine Bemerkung. Diese Kapitel in Jesaja und Jeremia sprechen über eine zukünftige Endphase. Sie sprechen über eine totale Zerstörung Südiraks, so dass dieses Gebiet nicht mehr bewohnt werden kann. Wir merken, der Irak ist unregierbar. Aber die Katastrophe, die steht noch aus. Das ist nicht unser Thema. Wir beschäftigen uns nur mit erfüllter Prophetie. Ja? Wir hören also im Dezember 2007 auf. 40. Punkt. Und dann kommt die Erholung. Das Römische Reich erscheint wieder. Der Prophet Daniel war gefangen in Babylon. 6. Jahrhundert vor Christus. Und da hatte er einen Traum über vier Weltreiche, die nacheinander kommen würden. Er sah bildlich im Traum einen majestätischen Löwen, der kam aus dem Weltmeer hervor. Der stellte dar das babylonische Weltreich zu seiner Zeit. Ein mäßiger Bär, der sollte symbolisieren das nächste Weltreich in der Geschichte, Medo-Persien. Dann kam ein schneller Leopard. Der sollte darstellen, das griechische Weltreich ab Alexander dem Großen. Und dann sah er ein schreckliches Tier mit 10 Hörnern. Das sollte das nächste Weltreich sein, das römische Weltreich. Ja, in dieser Abfolge ist ja das auch in der Geschichte so gekommen. Haben wir in der Schule gelernt, hoffe ich. Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Nun, worauf ich hinaus will. Im letzten Buch der Bibel, im Neuen Testament, Offenbarung 13 und 17, da wird das vierte Weltreich von Daniel noch einmal behandelt. Das Römische Reich. Aber da steht etwas ganz Interessantes. Johannes sieht dieses Tier mit den 10 Hörnern und da wird ihm erklärt, 17 Vers 8. Das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Hier wird erklärt, das Römische Reich, das zu seiner Zeit ja existierte noch, zur Zeit von Johannes, 95 nach Christus, das sollte 3 Phasen haben. Diese 3 Phasen werden beschrieben entsprechend den absoluten Zeiten der Grammatik. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir haben gelernt in der Geschichte, im Schulunterricht, es war einmal ein römisches Reich. Das war kein Märchen. Und es war übrigens unter Kaiser Augustus, dass dann der leidende Messias in Bethlehem im Bereich des Römischen Reiches geboren wurde. Aber um 476 unter dem Ansturm der Barbaren aus Deutschland und Osteuropa fiel das Weströmische Reich zusammen. Das Oströmische Reich wurde immer schwächer und kleiner. 1453 unter dem Ansturm der muslimischen Türken konnte es nicht mehr bestehen und wurde ganz weggewischt. So kam die Zeit ohne römisches Reich. Ist nicht. Da entstand ein Europa aus vielen Einzelstaaten, Italien, Schweiz, Frankreich, Deutschland und so weiter. Diese innere Zerrissenheit Europas erreichte den Höhepunkt in einer unfasslichen Eskalation des Bösen im Zweiten Weltkrieg. Und dann war alles am Boden zerschlagen. Und gleich darauf, 1946, kam Sir Winston Churchill nach Zürich und hielt dort eine Rede. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist einfach. Es braucht nicht mehr als das, hat das erklärt. Und dann begann in den 50er Jahren Europa zusammenzurücken. Zuerst ein paar Gründerstaaten. Und dieses Anfangsgebilde dehnte sich aus und es entstand die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG. Später nur noch Europäische Gemeinschaft, also nicht nur Wirtschaft, sondern es ging weiter. Danach entstand eine Europäische Union, EU, mit heute 27 Mitgliedern. Was ist das? Nun, das haben uns die Vordenker schon längst erklärt. Es gab ja diese Europavisionäre. Emil Luss in den 1950er Jahren schrieb, Europa, die europäische Einheit brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Einer unserer ehemaligen Staatssekretäre in der Schweiz, ein Europabefürworter, gibt es ja auch in der Schweiz, Dr. Franz Blankart, sagte vor Jahren, im Blick aufs neue Europa, ein heilig römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Ja, es steigt auf, wird heraufsteigen. Aber lesen Sie die Offenbarung, dann wird beschrieben, in dieser Zeit kommt der Messias Jesus Christus als König und Richter der Welt. Merken Sie diesen Antiparallelismus. Das Römische Reich war, der leidende Messias kam. Das Römische Reich wird wieder heraufsteigen, der herrschende Messias kommt. Ja, jetzt haben wir viel gearbeitet, jetzt sollten wir ein bisschen ausruhen.